Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Ich bin immer noch dein Aktienbuddy Philipp.
Und ich bin immer noch dein Aktienbuddy Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen. Die Folge Nummer 237 und heute wird wieder gegrillt. Mm. Ja, es ist zwar noch nicht das Wetter dafür, aber es gibt ein Depot, welches wir uns heute vornehmen dürfen. Ja. Der liebe Nils hat uns dieses eingesendet. Und ich finde, das wird eine sehr spannende Reise durch sein Depot.
Großes Depot, 40 Positionen. Ganz wichtig natürlich, wer dabei sein möchte, folgt uns auch gerne auf Instagram, weil da könnt ihr uns dann auch gerne euer Depot schicken und ihr kommt auf eine fortlaufende Liste. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Über Instagram sind wir am besten zu erreichen. Marcel, spannende Themen. Wir nehmen heute schon zum Mittwoch auf. Ganz, ganz wichtig. Und erzähl uns doch mal, was hast du uns denn heute so mitgebracht?
Ja, es gibt ein paar Quartalszahlen, die ich natürlich heute nicht unerwähnt lassen möchte. Außerdem wird es vielleicht ein Deal geben noch diese Woche. Könnte also sein, wenn man uns hören kann, dass der schon bekannt geworden ist. Es gibt einen interessanten Konkurrenzkampf unter anderem. Und Philipp, du hast ja auch ein paar Themen mitgebracht.
Ja, wir sprechen über Immobilieninvestments. Dann sprechen wir natürlich über die Cum-Ex Chefermittlerin, die jetzt zurückgetreten ist. Flatex de Giro hat sich getrennt. Wir sprechen über diese Trennung. Trennungen sind ja nie schön.
Ja.
Dann sprechen wir über ein IPO, das auch am Freitag kommt. Ich finde es super spannend. Ich bin gespannt. Aber irgendwie, es passiert gerade so viel an den Börsen. Man muss jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen nachkaufen. Mhm. Dann sprechen wir über die Neverending Story, über Bitcoin. Das Halving ist durch. Und jetzt kann es natürlich nur noch besser werden. Dann roasten wir das Depot. Aktie der Woche, ich würde sie jetzt schon mal ankündigen. Es ist geworden die MSCI. Wir haben viele Nachrichten bekommen. Was ist jetzt? Wie reagiert ihr? Ich bin immer noch investiert, um das schon mal vorwegzunehmen. Dann sprechen wir natürlich über den Ausblick. Es gibt unsere Spekulationen. Also es lohnt sich, dran zu bleiben und natürlich auch immer uns 5-Sterne-Bewertungen zu geben bei Spotify, aber auch bei iTunes. Und das brauchen wir auch, weil nur so existiert dieser Podcast. So werden wir größer. Und auch letzte Woche, Marcel, mit dem besten ETF-Depot der letzten Folge waren wir auch wieder in den Top 40. Also auch nochmal hier vielen, vielen lieben Dank. Und ich habe mir nochmal die Woche einen weiteren ETF angeschaut.
Okay.
Und den sieht man auch, wenn man möchte, natürlich auch auf Instagram und TikTok und YouTube. Da gibt es ein kleines Reel dazu. Nämlich den FTSE All World. Also man kann es sich auch ganz einfach machen, indem man sagt, ich nehme nur eine Lösung, ich will einen zum Beispiel von Vanguard kostengünstig, bin dann über 3000 Unternehmen dabei und durchschnittlich seit Auflage schafft dieser ETF, der Ausschüttende, 11,63% Kurswachstum pro Jahr.
Das ist ordentlich.
Plus 2,1% Dividendenrendite im Schnitt und diese Dividende wird sogar um 0,66% pro Jahr, also um 6,66% pro Jahr im Schnitt erhöht. Und ich finde, das ist schon die eierlegende Wollmilchsau, wenn man sagt, ich will nur ein Produkt und ich möchte Ausschüttungen haben. Wir sind ja große Freunde von Ausschüttungen, nochmal um euch kurz abzuholen, warum wollen wir keine tesorierenden ETFs? Wir wollen im Alter keine Anteile verkaufen. Und jetzt nochmal dieses Planspiel und vielleicht machen wir das jetzt so ein bisschen so, einmal die Woche bringe ich einen coolen ETF mit und dann schauen wir mal. Also wenn ihr auch Vorschläge habt, gerne in die Kommentare. Wir gehen davon aus, jeder kann sich 25 Euro pro Jahr leisten. Pro Monat. Ja. Mhm. Und man fängt mit 20 an, geht mit 67 in Rente. Das heißt, man hat 47 Jahre. Und wenn man immer die Dividende reinvestiert, 300 Euro im Jahr sozusagen einzahlt, hat man nach 47 Jahren ein Vermögen von 966.000 Euro. Und hat eine durchschnittliche Dividende pro Jahr brutto von 20.292 Euro.
Das ist eine schöne Rente, ja. Kann man machen.
Das rechnen wir jetzt nochmal. Durch 12 mal 0,75 sind das?
Nach Steuern.
Nach Steuern 1.268 Euro pro Monat zusätzlich. Also da ist ein Riesenhebel dabei. Lohnt sich auf jeden Fall. Also ich glaube für jeden, der es wirklich einfach haben will. Und mit 100 Euro, wenn man das schafft mit 20 Jahren, ist man bei 81.000 Euro Dividende. Also irgendwann bin ich ziemlich sicher, überholt die Dividende dann das Einkommen.
Ja, das wird so sein, ja.
Und genau. Dann macht es natürlich richtig Spaß.
Gegenteiliger Effekt von der Finanzierung, ne? Wo du genau. Tilgung und Zinszahlung hast. Und da ist es genau dahingehend andersrum.
So, jetzt aber auch noch ein Witz für eine Bewertung.
Besonders schlecht, bitte.
Marcel und Philipp gehen ins Kino. Mhm. Marcel steht an der Kasse und sagt, einmal zwei Kinotickets, bitte. Da sagt der Kassierer oder die Kassiererin für den Hobbit. Und da sagt Marcel, hey, so schlecht sieht der Philipp doch gar nicht aus.
Ja, das war charmant.
Wir würden uns freuen über 5 tolle Sterne.
Das war's, jetzt kann nichts mehr kommen.
Ganz wichtig ist natürlich, beachtet unseren Disclaimer. Alles, was wir hier sagen, kann völlig falsch sein. Ist keine Anlageberatung, keine Empfehlung für irgendein Finanzprodukt. Ihr solltet auf keinen Fall irgendetwas nachmachen, was wir hier sagen. Und wenn ihr dem doch zufällig folgen solltet, macht ihr das auf eigenes Risiko. Wir können unmöglich dafür haftbar gemacht werden. Wir sind nämlich in viele Unternehmen, über die wir hier sprechen, auch investiert. Zum Beispiel auch in das Erste, worüber wir jetzt sprechen werden bei den Quartalszahlen, Marcel. Und, um es vorwegzunehmen, schaut euch nochmal mein Depot-Update von letzter Woche an. Link packen wir nochmal in die Shownotes, weil ich habe nämlich ein Unternehmen verkauft und bei Denner hier nochmal richtig rein investiert. Erzähl mal, war das ein smarter Move?
Vor allem pünktlich, muss man sagen, denn Denner hier hat hier...
Timing is a bitch, sagt man immer. Ich bin manchmal die Bitch.
Herzlich willkommen. Ne? Denner hier hat wirklich geliefert und das muss man so sagen. Die Erwartungen wurden deutlich geschlagen. Gerade auch im Gewinn konnte man deutlich sehen, dass man besser abgeschnitten hat. Und das Biotech-Geschäft ist nach wie vor rückläufig. Da ist der Umsatz minus 18% gelaufen. Das ist natürlich jetzt nicht
Wahnsinn.
Üppig und schön. Aber das war ja schon die letzten Quartale so das Thema. Life Science und Diagnostik Sparte wuchs um 2%. Der CEO ist trotzdem zufrieden, denn... er sagte wortwörtlich, wir hatten einen guten Start ins Jahr 2024 und unser Team lieferte bessere Umsätze, Erträge und Cashflows als erwartet. Gute Zahlen heben dann auch den ganzen Sektor an, also auch Thermo Fisher und Co. sind dahingehend im Plus gewesen, denn die Aktie von Denner hier endete mit 7% im Plus. Das war sehr, sehr stark. Vor allen Dingen auch die Buchungslage hat sich eben verbessert und das heißt natürlich in Zukunft mehr Umsatz. Also tolle Sache. Die Aktie ist auch, ich sag mal, aus dieser längerfristigen Abwärtsbewegung so ausgebrochen. Es ist jetzt schon ein sehr gutes Signal, was hier kommt und ich glaube, dass die Aktie sich demnächst auch so ein bisschen wieder mehr ins Positive entwickeln wird. Ich bin und genauso wie du auch investiert und ich glaube, dass man hier auch wirklich langfristig dabei bleiben darf, ohne dass man jetzt da Angst haben muss.
Ganz wichtig natürlich auch fundamental, die Aktie ist, wenn man sie sich jetzt anschaut, teuer. Ja, wir haben KGV von 31, also hier wird viel eingepreist. Nichtsdestotrotz, die Aktie ist ein wahrer Dauerläufer, ein richtiger Generator, also eine Cashmaschine. Sie macht so viel für die Aktionäre. 123% in 5 Jahren, 413% in 10 Jahren. Jetzt kann man noch sagen, ah, die Dividende ist natürlich niedrig, aber betrachten wir mal die Dividende. Vor 10 Jahren lag sie noch bei 7 Dollar Cent und jetzt sind wir schon bei 27 Dollar Cent. Und auch fundamental, ihr wisst es selber, wir checken alle Unternehmen, die wir hier besprechen im Podcast, natürlich auch nochmal auf Watchlist-Fähigkeit, weil wir haben einen gemeinsamen Fonds, Link auch in den Shownotes, wo wir unser Vermögen auch verwalten. Und Marcel, Denner hier ist auf jeden Fall eine Aktie, die es schaffen würde auf diese Watchlist und natürlich auch in unseren Fonds. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind da auch gar nicht investiert, ja. Wir haben Thermo Fisher. Vielleicht sollten wir auch mal Denner hier uns, wenn es richtig interessant wird, auch nochmal zu Gemüte führen, weil die Bruttomarge 58%, Nettomarge 21%, Interest Coverage 18,19, also das, die Zinsaufwendungen sind deutlich gedeckt von den operativen Einnahmen, die Cash Conversion 82%, nur die Gesamtkapitalrendite ist etwas hinter dem S&P 500 mit 6,83%, nichtsdestotrotz, die Aktie schlägt in 4 von 5 Kennzahlen, und wenn wir das mal prozentual machen, würde das bedeuten, und da gehe ich auch mit, in 80% der Fälle, wenn man einsteigt, schlägt diese Aktie langfristig den Markt.
Ja.
Also, ist, ich würde sagen, würdest du sagen, wenn ich dir sagen würde, Mensch Marcel, ich gehe davon aus, dass zu 80% Denner hier den Markt schlagen wird, würdest du sagen, ja?
Also, wenn das so weit in Zahlen gegossen ist, dann kann man da auch hier auch sagen, ja, das stimmt. Deswegen sind wir ja auch investiert. Natürlich sind wir überzeugt von diesem Unternehmen und ich meine, die langfristige Entwicklung gibt dem Unternehmen ja auch mehr als recht. Klar muss man auch sagen, die ja nach Corona-Entwicklung hatte hier so einen gewissen Hype zwischendrin, dass natürlich die Aktie zeitweise noch weiter, also immer hoch bewertet, keine Frage, aber noch höher bewertet war, als es überhaupt historisch war. Deswegen, ja, jetzt knapp 2 Jahre Abwärtstrend gehabt und ich glaube, der könnte jetzt verlassen worden sein mit den Zahlen, die hier geliefert wurden.
Also ich würde sagen, wir machen es kurz. Denner hier kommt auf die Watchlist.
Ja, absolut. Ja. Womit keiner wahrscheinlich gerechnet hat, dass heute die Quartalszahlen mit dabei sind von Philip Morris.
Und ich habe nicht wieder mit dem Rauchen angefangen.
Und du, genau, und es ist kein Anlass, dass du jetzt irgendwie anfängst zu rauchen oder jetzt vielleicht irgendeine Alternative nutzt. Das ist nicht der Fall, aber die Überraschung war groß, denn Philip Morris hat unglaublich geliefert, also wirklich überraschend stark, gewinnseitig deutlich übertroffen. Und wir wissen ja, dass diese ganze Tabak Segment oder die ganzen, ja, die ganze Branche eigentlich relativ defensiv wächst, ne? Also mit so ganz niedrigen, einstelligen prozentualen Wachstum im Umsatz und auch beim Gewinn wird es, ich sag mal, nur ein bisschen besser. Mhm. Und das war hier gar nicht der Fall. Also muss man wirklich sagen, im Rahmen von einem echten sportlichen Wachstumsunternehmen, denn der Umsatz bei 8,8 Milliarden Dollar waren auch knapp 10% mehr als im Jahresvergleich. Also auch hier 350 Millionen US-Dollar mehr als erwartet. Die Prognose für das Gesamtjahr 2024, hier erwartet man jetzt ein Nettoumsatzwachstum von 7-8,5% statt den erwarteten 5,7%. Das ist schon alleine sehr üppig. Der bereinigte, verbesserte Gewinn, je Aktie wurde ein bisschen runtergeschraubt, muss man auch sagen, da 2 Dollar sind je Aktie weniger als in den Erwartungen. Aber auch der operative Cashflow, das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen, 10-11 Milliarden Dollar. Ja, also es ist natürlich auch immer, wenn man das mal so 2-3 Quartale anspart, eine echte Hausnummer, mit der man operieren kann, ne? Mit der man viel machen kann, Aktien zurückkaufen, Dividenden ausschütten, aber auch Übernahmen tätigen.
Oder Schulden zurückzahlen.
Und natürlich Schulden, in dem Falle kann man auch Schulden zurückfallen, aber das geht halt dann auch, ne? Man sieht, dass es funktioniert. Und was Philip Morris macht, ist vor allen Dingen jetzt, und das ist so das Produkt überhaupt, das ist ICOS, ja, viele kennen es wahrscheinlich auch in den verschiedensten Generationen mittlerweile, und sie gewinnen weiter Marktanteile in den Nichtverbrennungssektor. Das heißt, immer mehr gehen ja weg zur Alternative. Und ICOS ist ja das Produkt, was nicht verbrennt, sondern verglüht. In dem Fall eben auch keine Verbrennungsfaktoren damit einzuatmen sind. Nicht gesund, klar, keine Frage, aber vor allem nicht ganz so schädlich wie normale Zigaretten. Und dann gibt es ja darüber hinaus noch das ganze Liquid-Geschichte, was ja auch durchaus immer mehr Hype erfährt. Also man muss sagen, die Aktie 3% plus, zu Recht, würde ich behaupten, bei den Zahlen bin ich tatsächlich überrascht und bin auch gespannt auf die Zahlen von British American Tobacco, sowie auch von Altria. Ich bin bei den beiden investiert, bei Philip Morris nicht. Und das wird sicherlich auch nochmal spannend, denn zum Beispiel ICOS sind ja die Verkaufsrechte nach wie vor bei Altria in den USA. Und das wird sicherlich auch nochmal eine spannende Geschichte.
Aber man sieht auch so oft diese Leute jetzt hier dieses Dampfen. Also ich bin immer noch überrascht, wie viele Leute sich doch immer sowas reinpfeifen. Und es ist, wo war ich denn die Woche? Wann? Irgendeiner ist mir dann auch wieder aufgefallen, der hat immer so still und heimlich, wenn dann keiner geguckt hat, hier. Wo war ich denn?
Ja, wo war's?
Ich werde alt.
Du wirst alt, Philipp. Naja.
Ich versuche gerade herauszufinden. Mhm. Ach ja, mein Bruder.
Liebe Grüße.
Da der, war's. Da war ich auch so, ich dachte, der hat das Rauchen endlich hinter sich gelassen. Mhm. Aber er war dann immer so.
Er dampft jetzt.
Wir waren ja im Bingo-Studio, jetzt kommen die Erinnerungen wieder. Oh Gott. Und da ist er gleich aus dem Auto und dann erst so. Ja. Und ich dachte erst, er hat seine Augentropfen oder Fußcreme oder, aber nein, vielleicht raucht er auch beides. Ich weiß es nicht. Die Aktie finde ich ganz interessant. Mhm. Der Markt scheint natürlich nicht einzupreisen, dass Bud, muss man ehrlich sagen, so gute Zahlen bringen wird, weil die Aktie ist viel günstiger bewertet als Philip Morris. Philip Morris mit einem KGV von 15, durchschnittlich gut bewertet, aber für dieses Wachstum würde ich sagen, günstig bewertet. Die Aktie ist auch so, man darf nicht viel erwarten bei einer Dividende von 5,58%. Ja, in 5 Jahren hat sie 15% gemacht und in 10 Jahren gerade mal 12,88. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, hier ist viel Aufholpotenzial. Da ist viel Cash. Faktisch steigt ja auch die Zahl der Raucherinnen und Raucher weltweit. Schauen wir uns das Ganze nochmal kurz an, ob es was für unsere Watchlist ist. Und Marcel, da kann man eigentlich nur sagen, ja, Bruttomarge 63%, operative Marge 32%, die Interest Coverage, ja, die Schulden 7,57, fast 100% Cash Conversion und eine Gesamtkapitalrendite von fast 30%. Das ist natürlich brutal, ja, also so eine Verzinsung auf das eingesetzte Kapital. Aber es zeigt auch diese Nachteile dieser fundamentalen Betrachtung, weil eigentlich müsste man sagen, auch hier wieder 80% Wahrscheinlichkeit, den Markt zu schlagen. Jetzt muss man natürlich die Dividende damit draufrechnen. Und selbst dann bin ich mir nicht sicher, ob das Unternehmen in der Lage wäre, einen FTSE All World, über den wir vorhin gesprochen haben, den out zu performen. Also hier ist, glaube ich, Timing sehr wichtig, dass man wirklich unten charttechnisch sehr günstig einsteigt und nicht einfach blind einsteigt. Aber wir könnten es mit auf die Watchlist setzen. Die Frage ist, wollen wir in sowas über unseren Fonds investieren? Was sagst du?
Ja, also das ist die andere Frage, aber ich würde es aus einem anderen Grund schon ablehnen. Erstmal ja. Im Moment einfach schon deswegen, weil wir hier 12 Jahre lang in einer Seitwärtsphase stecken. Mhm. Das heißt, wer vor 12 Jahren hier investiert hat, hat zwar eine schöne üppige Dividende mitgenommen, aber die sind dann auch nur bei etwas mehr als 5%. Und insofern hätte man damit auch in der Vergangenheit, in der letzten Dekade im Prinzip nicht den Markt geschlagen, auch jetzt zum Zeitpunkt nicht. Und da ist die Aktie jetzt nicht runtergekommen, sondern einfach in einer wirklich stabilen Seitwärtsphase. Zum Werterhalt würde ich sagen, geht's klar. Aber wenn man Rendite erwartet, würde ich sagen.
Wir sind ja auch ein Service-Podcast. Ich würde vorschlagen, wir packen die Aktie trotzdem mit auf die Watchlist.
Genau.
Dass, wenn es interessant wird, also das heißt, wir sind näher am 52 Wochen tief, kann man das mal kurz bekannt geben. Am Ende nämlich der Folge, er kriegt hier immer ein kleines Update, welche Aktien in der Nähe vom 52 Wochen tief sind und qualitativ sehr gut dastehen. Also PM packen wir mit drauf.
Genau, heißt jetzt auch nicht, dass sie nicht loslegen kann. Wenn sie jetzt weiterhin die nächsten Quartale solche Wachstumsraten zeigen, dann ist das natürlich ein schöner Auslöser, um doch mal diese langfristige Seitwärtsphase nach oben zu verlassen. Ja. Und dann ist natürlich auch schnell mal Musik drin. Muss man dann einfach selber sehen. Ich habe noch ein Unternehmen gebracht namens Wiserv. Sicherlich dem einen oder anderen bekannt. Kürzel ist FI. Sie haben in meinen Augen auch völlig abgeliefert. Also wirklich gewinnseitig stark übertroffen. Auch im Umsatz lag man bei 4,88 Milliarden US-Dollar, 7% über dem, oder zumindest mit organischem Wachstum sind sogar 20% über dem vom letzten Jahr. Und ja, 300 Millionen US-Dollar höher als erwartet. Auch das zeigt deutlich, dass man stärker wächst als zunächst erwartet. Die bestätigte Umsatzprognose von 15-17% Wachstum für dieses Jahr ist auch üppig in meinen Augen. Die erhöhte Gewinnprognose auf 8,6 bis 8,75 Dollar je Aktie. Das heißt, wenn das so eintritt, ist das Unternehmen bei einem KGV von nicht mal 18. Das finde ich schon ziemlich stark. Wiserv bleibt unserem positiven Zyklus aus Investitionen, Umsatzwachstum, operativer Hebelwirkung, Kapitalrendite und Reinvestitionen für weiteres Wachstum verpflichtet, verstärkt durch einen Fokus auf kundenoperative Exzellenz und eine starke Bilanz. So der CEO. Und ich würde ihm recht geben und ich glaube, obwohl diese Aktie sehr gut gestiegen ist schon mittlerweile, ist sie noch gar nicht fundamental wirklich super teuer. Und das hat mich überrascht.
Was machen sie?
Genau, Wiserv ist im Prinzip eigentlich jeden bekannt, der mit Karte irgendwo zahlt oder mit dem Handy, denn ganz viele Terminals sind von First Data unter anderem. Das ist auch der Grund, warum die Verschuldung von Weißwurf etwas höher ist. Die
hat seit 2019?
Genau, die hat man übernommen damals. Und selber hat man natürlich auch noch andere Marken, mit denen man eben genau solche Terminals zum Zahlungsdienstleister wird und da im Prinzip ja sämtliche Transaktionen ermöglicht beim oder vom
Endkunden. Ist es sowas wie Etchen?
Ja, Etchen macht ja die technische Lösung dahinter und sie haben eben auch die Produkte und natürlich auch die Softwareseite dahinter. Da kann man sich definitiv noch ein bisschen tiefer eingraben, um das mal zu verstehen noch. Und sie sind natürlich ja nicht nur das eine, sondern haben natürlich, ich habe auch eine gewisse Größe mittlerweile.
Sie machen auch viel für Banken, ne?
Genau.
Die Zahlungsabwicklung, wenn ich das richtig verstehe, jetzt auf den ersten Blick.
Genau, beziehungsweise dann auch den, wenn du mit Karte zahlst, ist es ja wieder von der Bank abgezogen und dann wird das ja dieser Weg. Ja. So ähnlich, Agent macht ja natürlich Ähnliches auch, dann wird es sicherlich auch ein paar Überschneidungen geben. Und ja, spannendes Geschäftsmodell, was eine Weile seitwärts gelaufen ist, aufgrund natürlich dieser Übernahme, die schon sehr üppig war. Also First Data hat einiges gekostet und das hat man auch im Kurs wieder spiegeln sehen. Aber jetzt muss man auch sagen, kommen jetzt wahrscheinlich die Synergien. Jetzt kommt das Wachstum wieder, das Unternehmen kann sich konzentrieren auf die, ja, auf das Heben der Stärken und das scheint hier doch ganz spannend zu sein. Die Aktie jetzt auch in meiner Strong Buy List.
Fast 400% in 10 Jahren. 78% in 5 Jahren. Und Marcel, wenn du einsteigen möchtest, das ist das Coole hier bei Seeking Alpha, es gibt einen Monat, in welchem Fiserv in den letzten 10 Jahren zu 100% immer gestiegen ist. Das ist der Juli.
Der Juli oder Juni?
Der Juli.
Juli.
Immer. In 10 Jahren. Im Durchschnitt um 6%. Wie wär's mit einem schönen Hebelsüßer?
Ja, gibt's dann im Juli. Kaufe ich mir im Juli ein. Ja, also
wäre aber mal interessant, ja, warum das so ist. 100% in 10 Jahren kann kein Zufall sein.
Ja, das stimmt. Also ja, die Seitwärtsphase ging übrigens ja genau seit der Übernahme, muss man sagen. Anfang 2020 kam ja dann mit Corona natürlich auch nochmal ein echter Schock für das Unternehmen, weil ja viele zu Hause geblieben sind. Und die Seitwärtsphase wurde ja erst jüngst verlassen, so Ende des letzten Jahres. Und seitdem ist die Aktie wieder im Rallye-Modus. Und wenn man jetzt mal die Rallye davor nimmt, wie das Unternehmen gestiegen ist von 2012 bis hin zu eben besagter Corona-Pandemie, dann haben wir hier mehr als einen Ten-Bagger.
Ja, wirklich, also top ein tolles Unternehmen. Schauen wir uns kurz fundamental, also Bruttomarge 60%, operative Marge 25%, sehr gut. Wir hatten es schon gesagt, die Übernahme, das frisst natürlich an den Schulden, unter denen man natürlich im Moment noch ein bisschen krackst. Cash-Conversion mit 78% gut, Gesamtkapitalrendite mit 8,46% in Ordnung. Kein Kandidat für die Watchlist, nur 3 von 5.
Ja.
Machen wir weiter?
Genau, ich hätte noch nur zur Erwähnung, zumindest weil wir heute zum Mittwoch morgen aufnehmen.
Ja.
Das heißt, wir haben noch einen Großteil der spannenden Quartalzahlen diese Woche leider noch nicht dabei, aber werden dies natürlich präsentieren auf Instagram, und soweit ich das natürlich schaffe. Und kurzer Nachtrag von dem jetzt frisch gemeldeten Zahlen, also Tesla natürlich da schon wie erwartet, aber der Ausblick sehr gut, deswegen die Aktie positiv, weil Elon Musk natürlich da auch ein bisschen in die Pläne von Tesla teilhaben lassen hat. Visa sehr, sehr stark, muss man auch sagen. Und da sind auch da wieder starke Zahlen. Enphase Energy, naja, also 63% Rückläuf im Umsatz. Das tut natürlich nach wie vor weh. Aber gut, das ist natürlich geschuldet der aktuellen Situation.
Kommen wir zu unserem Werbepartner, weil ohne Werbung leben wir nicht. Und das ist heute Rockets. Rockets ist unsere Plattform, über welche wir in Immobilien investieren, über unsere Firma. Wir haben investiert, insgesamt veranlagt 4.300 Euro, 3.555 davon in der Home Rocket. Das sind Möglichkeiten, einfach hier in Immobilien zu investieren. Schauen wir uns die aktuellen Investmentchancen mal an. Es gibt noch verschiedene, also man kann auch nachhaltig investieren oder auch in den Mittelstand. Schaut euch das mal an, Link in den Shownotes. Aber hier geht es natürlich auch los. Zinsen von über 10% sind hier keine Seltenheit. Das Unternehmen kommt aus Österreich, deswegen viel auch aus Österreich, aber zum Beispiel auch in Berlin, zum Beispiel in der Uhlandstraße 77 in Berlin-Charlottenburg. Da war ich schon ein paar Mal, also auch in dieser Straße tatsächlich. Und hier gibt es, oder es ist schon abgeschlossen, 11% für eine Laufzeit von 2 Jahren. Das ist doch eine schöne Beimischung. Für jedes Depot, oder Marcel?
Ja, absolut. Genau, also da gibt es immer wieder mal tolle Gelegenheiten, wo man vielleicht auch hier und da mal drauf mitsetzen kann. Auch hier ist es wichtig, eine gewisse Streuung zu erfahren, denn auch ein gewisses Risiko ist natürlich immer mit dabei. Und auch bei den Green Investment Chancen, also sprich nachhaltige Startups zum Teil, ne, oder auch Unternehmen, die bieten durchaus schon attraktive Renditen. Ja. Und noch manchmal so Sondersachen, wie zum Beispiel Meilensteinbonus oder eben Erfolgsbonus. Da gibt es immer noch mal was
ganz
dazu.
Wichtig ist natürlich auch hier wieder, beachtet den Disclaimer, so eine höhere Rendite hat natürlich auch ein höheres Risiko. Das dürfen wir nicht verschweigen. Wenn du dich natürlich für Rockets trotzdem interessierst, schau mal in die Shownotes, da findest du unseren Link.
Genau, gucken kostet ja auch erstmal nichts. Nein. Man muss ja noch nicht gleich investieren, man kann sich das erstmal anschauen.
Genau. Nächstes Thema, Marcel.
Ja, Dealtime. Wir hatten ja letzte Woche schon davon gesprochen, dass Salesforce Informatica kaufen würde wollen.
Ist das, gibt es schon News?
Da gibt es News, dass das nämlich nicht stattfindet. Also sprich, das ist vom Tisch.
Aber zum Glück ist uns keiner gefolgt. Wir haben ja gesagt, wer dabei ist, am besten raus.
Ja, das stimmt. Stimmt, hätte man da nochmal Gewinne abschöpfen können, das wohl war. IBM hat aber jetzt laut Bloomberg eine große Übernahme vor. Und zwar möchten sie die Hashi Corporation kaufen. Und die
Hashi?
Ja, Hashi Corporation, die ist schon um knapp 22% gestiegen, nachdem das von Bloomberg berichtet wurde. Und sie sind Infrastructure Cloud Company. Also sprich, so verstehen sie sich selber. Also sprich, in verschiedensten Ebenen natürlich ein Softwarepartner. Und sie wachsen sehr gut, muss man sagen. Die letzten Quartalzahlen waren wirklich hervorragend, im ersten Quartal. Und auch das, die wiederkehrenden Umsätze steigen nach und nach.
Was machen
weiter.
Sie?
Sie sind unter anderem natürlich, also auch wieder ein Thema Sicherheit, aber auch Datenstrukturierung und natürlich auch bei dem ganzen Thema Cloud, dass man eben, ich sag mal, Roblox zum Beispiel schafft, Roblox hat ja relativ viel, also sind Kunde, Roblox sind Kunde. Und da gibt es ja sehr viel Zugriff auf einmal, natürlich auch eine gewisse Workload, die da eben erledigt werden muss, und da sind sie Partner und helfen da, dass das alles reibungslos funktioniert, unter anderem. Aber auch Mercedes und Decathlon sind Kunden für die jeweiligen Bereiche, die HashiCorp anbietet. Sieht man auch auf der Webseite von HashiCorp, da kann man das auch nochmal anschauen. Und IBM ist ja so ein bisschen umtriebig, ja, sie kaufen ja immer mal wieder neue Sachen dazu, und im März hieß es ja schon, dass HashiCorp so einen Verkauf prüfe, also dass sie generell offen sind für Partnerschaften oder eben wirklich auch Übernahmen, wie vielleicht auch Fusionen, ne, je nachdem. Und tatsächlich könnte es jetzt in dieser Woche schon soweit sein, dass der Software- und Cloud-Dienst eben ergänzt wird von IBM durch die Übernahme von der Hashi Corporation. Und man hatte ja erst Apptio übernommen, und diese Übernahme ist ja schon abgeschlossen. Und nun könnte IBM, und die muss man ja auch sagen, Hut ab, nach der langen, langen Abwärts-Seitwärtsphase, ging es ja dann doch mal wieder Richtung Allzeit hoch, und seitdem ist die Aktie auch wieder ordentlich gelaufen. Der alte Dino, ja, der Software-Dino, erscheint sich nach und nach weiter
die zu verjüngen. Aktie, also sie wächst mit dem Markt, ja, 17er KGV, dafür gibt es aber 3,5% Dividende. Die Aktie ist natürlich brutal, schon in 12 Monaten 45%. Hut ab, also da hat sich auch das Ganze mit Red Hat, was man damals ja gekauft hat, etc. gelohnt. Hashi ist ja auch gar nicht so teuer, kostet 4,9 Milliarden Dollar aktuell. Laut einem Analyst ist die Aktie gerade zwischen 32 und 40 Dollar, könnte so gehandelt werden. Ich weiß nicht, immer so auf diese Vorab-Announcements, es könnte was passieren, ich finde das immer schwierig, also nehme ich dann jetzt lieber, wie sagt man, den Spatz in der Hand, anstatt die Katze im Sack. So in der Art, also ich glaube, wäre ich jetzt investiert bei Hashi, ja, würde ich jetzt schon mal über Gewinnsicherung nachdenken.
Genau, aber die meisten sind natürlich nicht bei Hashi investiert, sondern sind natürlich dann vielleicht oder haben IBM auf der Watchlist. Und da muss man ja sagen, ist ja Fantasie mittlerweile da. Man hat, wie du schon gesagt hast, durch die Red Hat-Übernahme, auch Apptio und dann eben solche jüngeren Zukäufe, die ja vielleicht noch stattfinden, unter anderem, und natürlich das ganze Thema KI mit Watson, da sind sie ja auch sehr, sehr stark dabei, könnte man also auch durchaus was erwarten die nächsten Jahre.
Ganz wichtig natürlich die Aktie, also das Unternehmen ist stark verschuldet. Ja, wir haben eine Marktkapitalisierung von 166 Milliarden Dollar und haben eine Verschuldung von 60 Milliarden. Ich bezweifle, schauen wir uns mal kurz den Podcast-Check an, IBM, Bruttomarge 55%, operative Marge 16,98%. Die Interest Coverage 6,54, also sie können trotzdem mit der hohen Schuldenlast gut umgehen. Cash Conversion 61%, ich denke, die könnte noch besser natürlich werden, je mehr man in dieses Digital Infrastructure geht. Gesamtkapitalrendite von 10%, nichtsdestotrotz aktuell nur 2 von 5. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob dieses Unternehmen langfristig den Markt schlagen wird.
Genau, also das ist tatsächlich ein Thema der Fantasie, ne? Also ob da jetzt, ja, ob sie da einen gewissen Hebel ziehen können. Natürlich sind sie groß, deswegen werden sie auch Dino genannt. Und ich sag mal, wenn man überzeugt, dass vielleicht auch das ein oder andere Produkt kennt, warum nicht, ne? Ist ja durchaus was möglich. Zumindest hat die Aktie ja gezeigt, dass sie wieder auf alte Höhen klettern kann. War ja eher totgesagt teilweise.
Kommen wir nach Deutschland und ich glaube, es war schon überall in den Medien. Nichtsdestotrotz müssen wir da auch nochmal darüber sprechen. Die Chefstaatsanwältin, also die Cum-Ex-Chefvermittlerin Bror Rilke, sie hat gekündigt. Sie hat um die Entlassung aus dem Staatsdienst, also auch aus dem Beamtenverhältnis gebeten und übt scharfe Kritik an der Justiz. Und sie sagte in einem Interview, und das finde ich, das warte, wo haben wir es hier? Ich war immer mit Leib und Seele Staatsanwältin, gerade im Bereich von Wirtschaftskriminalität. Aber ich bin überhaupt nicht zufrieden damit, wie in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt wird. Da geht es oft um Täter mit viel Geld und mit guten Kontakten und die treffen auf eine schwach aufgestellte Justiz. Und genau. Da sieht man eigentlich das Riesenproblem. Und man hätte es eigentlich auch zum Flop der Woche machen können, wenn so eine renommierte Persönlichkeit hinwirft, ja, da muss die Frustration, das ist ja so wie so ein kleines Baby, es gab ja auch einen riesen Machtkampf, auch in NRW mit dem Justizminister dort, den hat sie gewonnen, sie hat mehr Mittel zur Verfügung gestellt bekommen etc. Sie sagt, die Ermittlungen werden natürlich weitergehen, aber es gibt aktuell 1700 Beschuldigte, 120 Verfahren sind am Laufen, sie hat eine mega Erfolgsbilanz, sämtliche Personen, die sie angeklagt hat, wurden auch verurteilt, ja, das musste er erstmal schaffen. Nichtsdestotrotz, für mich dieses Ganze, das ist für mich ein Riesenskandal eigentlich, der meines Erachtens nach auch aufgearbeitet gehört in Deutschland. Und ganz klar muss auch definiert werden, wie war die Rolle unseres Bundeskanzlers in diesem ganzen Thema. Er ist ja eigentlich, würde er sich erinnern können, könnte er vielleicht auch viel mithelfen. Aber es scheint so in Deutschland niemanden zu interessieren. So wirklich so, also was da passiert, oder?
Ja, absolut. Also theoretisch wird er sich nicht umsonst nicht erinnern können. Das ist ganz klar, dass er das macht. Es wird wahrscheinlich auch würde sein Amt kosten. Höchstwahrscheinlich, ja, muss man ja sagen.
Es ist ja alles nur Spekulation, was wir hier machen. Ja, also es kann ja sein, der arme Herr Scholz kann sich wirklich nicht erinnern, weil er gesoffen hat die ganze Nacht mit den Top-Bankern, die dann aus Versehen in ihr Tagebuch das Tagebuch anlügen. Ja, das weiß man ja, wenn man irgendwo privat ins Tagebuch was schreibt oder dann sind das grundsätzlich falsche Notizen.
Genau. So.
Gestern war ich auf dem Mond. Zweimal.
Ja. Ach, tatsächlich.
Ja, deswegen kann ich mich nicht erinnern, wer geraucht hat.
Da hätten wir uns ja fast getroffen.
Ja. Und ich war mit Elon Musk schwimmen.
Kann der schwimmen?
Das muss ich nochmal in meinem Tagebuch nachlesen.
Ja, lest das nochmal nach oder schreib noch was rein. Also ich bin ganz bei dir. Ich finde es auch eine ganz traurige Nachricht schon. Also klar, ich kann es total nachvollziehen, was ist ja wirklich wahnsinnig Aufwand, der dahinter steckt. Und es ist natürlich auch dementsprechend hart auf der anderen Seite, wenn du irgendwie für was Gutes kämpfst. Und natürlich hat sie ja dann auch die Erfahrung gemacht, dass der Kleine, ja, das ist schon fast Stammtischrede, aber tatsächlich derjenige, der ein bisschen Steuern hinterzieht, ein bisschen irgendwas falsch macht, ja, vielleicht nicht mal immer ganz bewusst oder vielleicht einfach auch in einem gewissen Maße, wo man sagt, okay, im Vergleich zu dem, was wir hier gerade vorfinden mit KMX, eigentlich verschwindend gering. Und da wirst du dann einfach natürlich normal und das ist auch richtig so, ordentlich bestraft für. Aber hier kannst du den Großen eben nicht hinterherlaufen, weil sie einfach zu mächtig sind. Das geht natürlich nicht.
Da muss ich das auf der Zunge zergehen lassen. 12 Milliarden Euro.
Ja, das ist schon, na klar, das ist eine Riesensumme für den Steuerzahler, ein Riesenschaden.
Ja.
Ja, wo wird gerade jetzt wieder irgendwo im Haushalt rumgeschachert, dass man irgendwo ein paar Milliarden frei macht und da sind es 12 Milliarden. Also das sind so Themen.
Und wie gesagt, also unser Bundeskanzler, ich kann bis heute nicht verstehen, wie man sagen kann, das ist ein seriöser Mensch. Wirklich.
Es ist schwierig, ja. Gerade in dem Hintergrund.
Selbst wenn er sich nicht in der Lage ist, an solche wichtigen Dinge zu erinnern, auch dann müsste er eigentlich zurücktreten und sagen, ich bin nicht mehr in der Lage.
Ja, zumindest sollten wir nicht über Biden lachen, ne?
Ja, genau, so sieht's aus, ja.
Das ist ja gleich die andere Seite.
Ganz, also, ganz schlimm.
Wirklich schlimm, ja, muss man so sagen.
Ich wünsche ihr natürlich Sie geht ja zu einem, das heißt Finanzwende.
Ist das eine NGO oder was war das?
Ist eine Organisation, die wollen so ein bisschen aufräumen auch in diesem ganzen Thema. Also die sind jetzt nicht dafür da, dass man den Euro abschafft oder so. Die wollen tatsächlich auch unabhängige Beratungen bei Versicherungen, bei Finanzprodukten etc.
Die kämpfen für den Kunden am Ende des
genau,
Tages,
also
für ein gewisses gleichberechtigtes Dasein. Und das muss man ja sagen, vor Justiz sollten ja jeder gleich sein. Ne? Das ist ja genau dieser Punkt, warum ja auch da Justiz
aber die Augenbinde trägt. Aber ich glaube, dieser Schritt, das hat sie sich lange überlegt. Und ich glaube auch, am Ende ist die Frustration, ich glaube, da hast du schon einen natürlichen Ehrgeiz, wenn du so, dass du das aufklären willst. Aber es ist wahrscheinlich, wenn du in Positionen kommst, wo Menschen sind mit viel Geld, viel Macht.
Naja, das ist dann schwierig, ne? Dann wird jede kleine Lücke genutzt. Es gibt ein Unternehmen, was ich selber ein bisschen auf der Watchlist hatte seit dem IPO. Und zwar ist das die Mutter von Instacart.
Gab es da nicht sogar eine Spekulation dazu?
Kann durchaus sein. Und zwar Mapleware heißt das Unternehmen. Oder
letztes
die Aktie
Jahr
heißt
vielleicht
so.
War das.
Und das ist. Instacart ist im Prinzip das Unternehmen, was dahinter steht, welches ja an die Börse kam. Es ist ja ein indisches Unternehmen, welches in den USA ja auch schon sehr stark operiert. Und nun musste die Aktie, nachdem sie sehr gut gelaufen ist übrigens, doch ein bisschen Kursverluste hinnehmen, denn Amazon hat was Großes angekündigt. Und zwar möchten sie einen vergleichbaren Lebensmitteldienst für Prime-Kunden ermöglichen. Das Abo hier für $10 im Monat, unbegrenzte Lieferung bei Whole Foods, Amazon Fresh und regionalen Lebensmittel- und Fachhändlern, die auf Amazon tätig sind. Und das sind eigentlich so die gleichen Konditionen wie bei Instacart. Nur, dass Instacart sich noch eine Servicegebühr von 5-10% des Einkaufs einbehält, womit sie dann halt wiederum Geld verdienen. So, jetzt könnte man sagen, okay, wenn man treuer Instacart-Kunde ist, hat man noch weitere Zusatzangebote, wo es so ein bisschen auch mit Punktesammeln und Co. Einhergeht, aber auch noch andere Sachen, die teilweise mit der Kreditkarte von Instacart und so, wo man noch ein bisschen mehr oder günstiger liefern lassen kann und alles, wo das ein bisschen besser wird für den Kunden, aber muss man einfach sagen, Amazons Vorteil ist hier natürlich offensichtlich. Sie verdienen ja auch als Händler, denn Whole Foods, Amazon Fresh, das sind ja alles Amazon-eigene Unternehmen und Instacart handelt ja nicht selber, sondern liefert ja. Und da ist schon ein Vorteil drin, der durchaus Instacart wehtun kann.
Ich kann ja aus eigener Erfahrung sagen, wir nutzen auch einen Lieferdienst in Deutschland von einem Supermarkt. Mega. Mhm. Und auch da gebe ich, also ganz ehrlich, ich gebe lieber da 5 Euro mehr aus, aber ich muss nicht los. Wir haben schon so wenig Zeit. Das ist eine geile Geschichte. Schauen wir uns ganz kurz die Amazon-Aktie an. Sie ist ja auch schon in unserem Fonds. Das machen wir uns auch mal nichts vor. ist auf 24,4% im Plus. Und Marcel, ich war ein bisschen überrascht, es ist unsere größte Position.
Ja.
Mit einem Anteil von 8,2%. Und die Aktie hat es natürlich auch verdient. Sie sind vielleicht von den Kennzahlen gerade mal nur in 3 Punkten besser, aber sie haben eine Cash-Conversion von 94%, die Interest-Coverage 11,58 und die Bruttomarge ist höher als im Durchschnitt vom S&P 500 für ein Handelsunternehmen bei 46,98%. Enorm, und ich glaube, wir können noch viel von Amazon auch erwarten.
Ja,
kommen wir zu einem Unternehmen, wo du auch Kunde bist. Nämlich bei Flatex DEGIRO. Und sie trennen sich von ihrem Vorstandschef Frank Niehage. Der Konzernchef hat sich ja mit dem größten Anteilseigner, Bernd Förtsch, öffentlich auch gestritten. Und nun muss Herr Niehage gehen. Am Ende setzt sich natürlich der durch mit den meisten Stimmen. Und der Grund dafür sind unterschiedliche Auffassungen zur strategischen Entwicklung und zum Wohle des Unternehmens, heißt es aus einer Mitteilung des Konzerns. Zwischen Niehage und Förtsch war es, wie gesagt, zu einem öffentlichen Streit gekommen. Förtsch hält knapp 20% aller Aktien und hat Ende März im Interview mit der Wirtschaftswoche erklärt, die operative, strategische und aufsichtsrattechnische Entwicklung des Unternehmens ist zu bemängeln. Zu seinen wirklichen Kritikpunkten zählen, und das, ich habe die Woche auch ein Interview mit ihm gehört, er sagt, wir haben Krypto verschlafen, dieses ganze Sparplan, auch eine gute App, die haben viel, und da sagt er, Bernd Förtsch sagt in diesem Interview, er ist bei einem Neo-Broker. Und ja, das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht, ja. Das ist
bitter.
Man muss natürlich sagen, Bernd Förtsch, auch nicht ganz unumstritten, ist auch zum Beispiel Herausgeber und Verleger und Eigentümer von einigen Aktienzeitungen,
okay,
die gerne mit to the moon Tech schicken. Zum Beispiel, ich glaube, dass Hightech die Jahrhundertchance, nee.
Ja.
Das
stimmt, ja.
Bitte nicht beschreiben. NEL, geiles, mega Unternehmen. Ich bin mir nur nicht sicher, welches Jahrhundert er meint.
Ah, das wissen wir noch nicht.
Naja, Frage der Woche, Marcel. Ihr habt uns ja einige Fragen auch mal gesendet. Wir haben jetzt eine Liste. Und da packen wir die spannendsten auch mal mit drauf.
Wir sind deutlich Zetteltypen, ne? Ganz klar.
Ja, genau. Post-its. Hier, ja, überall. Überall. Wir machen was für 3M.
Wir verstecken es immer bloß.
Und da war die Frage, eine sehr, sehr interessante Frage. Gibt es in euren Augen, schauen wir mal rein, schön, Aktien, die sich nicht für einen Sparplan eignen?
Ja.
Ja?
Fällt mir sofort einer, also eine ganze Kategorie von Unternehmen
Aktien,
ein.
Aktien, genau. Also wir wollen Minimum 2 jetzt von dir hören. Welche 2 Aktien würdest du kaufen, aber nicht im Sparplan besparen?
Ha! Ja, das ist gut. Weil wenn du die Frage so umformulierst, würde ich sagen, wird es sehr schwer, weil ich würde generell ja Zykliker nicht kaufen wollen. Und alles, was richtig klassische Zykliker sind, die sich auch im Kurs als Zykliker outen, die würde ich nie im Sparplan besparen, weil natürlich der Sparplan ja einhergeht, dass man relativ blind einsteigt. Das heißt, einfach so, wie die Entwicklung halt ist. Und wenn die Lufthansa gerade wieder bei 10 ist, dann war es kein guter Einstieg. Und wenn sie gerade bei 6 ist, ist es zwar schön, aber am Ende des Tages wäre es halt sinniger, immer bei 6 zu kaufen, statt bei 10, wenn ich schon auf Zykliker setzen würde. Und deswegen würde ich da die Sparpläne meiden.
Generell. Genau. Da bin ich auch voll und ganz bei dir. Also, ich würde bei Aktien keinen Sparplan machen, wo ich nicht sicher oder wo ich nicht zu mehr als 50% sicher bin, dass sie dauerhaft steigen. Ja, weil, wie gesagt, also Zykliker sind wir eh keine großen Fans von. Wir sind es ja bei der Lufthansa. Stell dir mal vor, du hättest am 26. April 2019 bei 15,79 Euro einen Sparplan gestartet.
Was wahrscheinlich viele sogar gemacht haben.
So, ja. Dann ging es runter bis auf 5,12 Euro. Da hast du dich gefreut. Geil, hier kaufe ich mal günstig ein. Dann ging es mal wieder hoch bis auf 10. Und jetzt bist du auch schon wieder bei 6,78. Da kommst du...
Aua.
Also da bist du meiste Zeit einfach unter Wasser, weißt auch gar nicht warum.
Genau, der Sparplan hätte sich ja auch nur geklettet am Ende des Tages, genau. Hätte auch nichts gebracht.
Deswegen glaube ich, bei soliden Dauerläufern, wenn die mal runterkommen auf ein 52-Wochen-Tief, Beispiel eine Denner hier oder irgendwas, da kann man, wenn man nicht Geld für eine Einmalposition hat, entspannt sowas machen. Aber bei zyklischen Unternehmen... ganz, ganz große, ja, Red Flag. Was,
wo du sagst, da würdest du sparen. Also ich würde bei ganz langen Abwärtstrenden würde ich tatsächlich auch den Sparplan total.
Na, dann gibt es ja meistens wieder irgendwelche Probleme.
Genau, ja, das sind Unternehmen, die ja wirklich dauerhaft nach unten laufen. Das gibt es ja auch durchaus. Die würde ich natürlich auch nicht im Sparplan
setzen. Bei Unternehmen, wo ich mir nicht sicher bin, ob es die in 10, 15 Jahren noch gibt.
Das sowieso, da würde ich auch nicht investieren. Also da würde ja das wiederum wegfallen.
Sonst
fällt dich auch nicht ein.
Und ganz wichtig, ich würde nicht zu viele Sparpläne machen.
Ja, gut,
also ich würde jetzt nicht 20 Sparpläne haben mit 50 Euro. Da würde ich dann tatsächlich eher einmal Investments machen und über einen Sparplan vielleicht nachkaufen.
Bei Gelegenheit dann nach.
Genau.
Das stimmt.
Ja, also sehr spannende schöne Frage der Woche.
Ja.
Schreibt uns gerne natürlich nochmal eure Meinung in die Kommentare.
Top und Flop der Woche.
Genau, diese Woche gibt es ein IPO von CVC Capital Partners. Super spannendes Unternehmen.
Oft schon hier im Podcast auch erwähnt, weil sie irgendwelche Unternehmen übernommen haben.
Sie sind gefühlt mittendrin statt nur dabei. Sie halten Anteile an über 125 Unternehmen und planen jetzt einen Börsengang von bis zu 50 Milliarden Euro an der Börse in Amsterdam. Und man kennt sie natürlich aus Deutschland, weil sie wollten bei der Bundesliga mit einsteigen. Da haben alle gesagt, nee, hör auf mit der Kommerzscheiße. Wir machen
Fußball ist kein Geschäft.
Fußball ist kein Geschäft und dann spielt der Messi halt woanders.
Ja, dann können wir sowas eben nicht mehr
machen. Dafür haben wir Harry Kane.
Außerdem haben wir doch Bayer Leverkusen, wir brauchen keine.
Genau. Da haben sie dann gesagt, okay, dann gehen wir halt woanders hin. Douglas, wie gesagt, sind sie Mehrheitsanteilseigner. Und die Papiere werden angeblich zwischen 13 und 15 Euro ausgegeben, sind aber mehrfach schon überzeichnet. Also ganz wichtig, ich würde das IPO erstmal abwarten. Hier könnte ich mir eine Sparplanaktie vorstellen, weil ich glaube, so ein Finanzinvestor, da sind ja die Partner immer mit dran beteiligt. Private Equity, die sind natürlich interessiert daran, dass das Kapital sich vermehrt. 125 Unternehmen sind im Portfolio. Sie wollten sich an der Bundesliga beteiligen. In Deutschland kennt man zum Beispiel Douglas, die DKV-Versicherung und Tipico. Ja. Mhm. Aber in Europa hat es zum Beispiel auch geklappt, sich beim Fußball zu beteiligen, nämlich an der La Liga.
Das ist krass, ja.
Also,
gar nicht gewusst.
spannendes Unternehmen. Ich glaube, auch eine gute Zeit, jetzt an die Börse zu kommen. Und Private Equity, wir sehen es ja, KKR, brutal gelaufen.
Ich denke, ein schönes Vorbild für CVC. Ne?
Genau. Ganz und klar. Man kann sich die ganzen Unternehmen auch einfach mal anschauen. Die meisten kenne ich nicht. Und sie sind aber natürlich dann, das ist wie so ein Vermögensverwalterverein. Ja, solche Unternehmen.
Bei Breitling.
Sind eigentlich überall mit, bei Breitling sind sie mit dabei.
Mhm. Ah. Ja, also sind schon einige Marken, wenn man mal reinschaut, doch ein paar interessante Geschichten dabei. Und ja, da kann man natürlich dann auch mit davon profitieren, unter anderem. Aber ja, warum nicht wie bei KKR? Man weiß natürlich dann nicht immer ganz, wo man dann drin ist, aber am Ende des Tages zählt ja der Kurs
und
ja,
der wird wahrscheinlich. Aber sie haben auch an richtigen Fußballvereinen etc. haben sie auch Beteiligung. Also das ist schon, sie wissen schon, wie man es macht, ja.
Das stimmt. Nicht schlecht. Mein Top der Woche.
Ja.
Und das muss ich sagen, beflügelt hier gerade alles, was bisher in den ja, auch in den Quartalszahlen bisher so mit stattgefunden hat, Spotify.
11% heute im, oder gestern im Fluss.
Genau, richtig. Ein überraschender Gewinn wurde ausgewiesen und der nicht mal zu gering. Und das ist der Rest, oder das Resultat aus den tausenden Entlassungen, die getätigt wurden und gleichzeitig der Preiserhöhungen. Jetzt bin ich als Spotify-Kunde, der ich ja schon seit sehr langer Zeit bin.
Ich nicht, ich bin neu. Ich bin
mittlerweile 10 Jahre schon dabei. Also schon, ich habe ja früher schon gesagt, wenn es irgendwas gibt, wo ich monatlich X bezahlen könnte und dann, ja, das hätte man vielleicht auch selber. Naja, egal. Die Premium-Nutzer stiegen um 14% und das trotz des Preisanstiegs. Und jetzt sind es aktuell 239 Millionen Premium-Kunden, 615 Millionen Nutzer, ordentlich, auch deutlich mehr, um ein Drittel gestiegen innerhalb eines Jahres, 250 Millionen Dollar Gewinn. Werden in dem jetzt laufenden Quartal angepeilt und im letzten Quartal waren es 100 oder fast 200 Millionen Dollar. Also auch da muss man sagen, kommen die Gewinne quasi zurück, denn man war ja ganz kurzzeitig mal in der Gewinnzone, danach hat man wieder festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist. Ist halt ein schwieriges Geschäftsmodell, aber der CEO Daniel Ek, der ja auch Gründer ist, der hat hier wirklich gute Arbeit geleistet und man muss auch sagen, wenn tausende Entlassungen zum Ziel führen, dann muss man sich ja fragen, was haben die vorher gemacht, die Tausende? Das ist ja auch immer so, ne, dass man auch ein bisschen konsolidieren muss, gerade wenn die Mitarbeiter da nicht ganz so passend mehr sind. Und jetzt ist die Aktie auf Allzeithochniveau. Ja, man kann sagen, das wurden die richtigen Entscheidungen getroffen und jetzt fruchten diese. Und wenn das hier langfristig und nachhaltig in die Gewinnzone rutscht, könnte es hier sehr spannend werden.
Ich finde, es ist ein cooles Unternehmen, nur leider, glaube ich, werden die Margen halt nicht besonders hoch sein. Das Problem ist, sie geben ja das meiste einfach ab, ja, an die Künstlerinnen und Künstler. Und haben eine Bruttomarge von 26% und die größer auszubauen, das wird enorm schwierig. Ich bin gespannt, wo sich die EBIT-Marge am Ende so in 5-6 Jahren einpendeln wird. Aber sie zeigen natürlich, dass sie es können. Ich bin ja indirekt über Universal Music auch investiert bei Spotify. Sie halten ja ein paar Anteile. Cooles Unternehmen. Geile App, machen wir uns mal nichts vor. Und wir sehen es ja auch, dass sie wachsen. Das hätten wir eigentlich ahnen können, weil ja unser Podcast, du bist ja hier der Finanzbeamte, du sagst ja immer selber, wir wachsen am stärksten bei Spotify, richtig?
Ja, unter anderem, genau. Also das scheint da gewisse Vorzüge zu haben. Und was mich am meisten ärgert bei Spotify ist, dass ich zum Jahreswechsel auf 2023, beziehungsweise noch ein bisschen vorher, hatte ich Spotify auf der Strong Buy List und habe überlegt, Mensch, dieses Unternehmen war zu dem Zeitpunkt knappe 20 Milliarden wert. Ja. Ich sage, Mensch, 20 Milliarden für Spotify, das ist ja eigentlich, wenn man mal bedenkt, wie viel Reichweite sie haben, relativ günstig. Mhm. Natürlich war mir immer bewusst, Gewinne wären schwer, deswegen hat es mich immer abgehalten, habe ich auch nicht gekauft. Und ja, wäre ich da eingestiegen, hätte ich jetzt auch eine Verdreifachung gehabt des Kurses. Schade drum. Aber gut, das ist halt immer das Chancen-Risiken-Verhältnis, was man halt eingehen muss.
Für mich ist Spotify, sage ich dir ganz ehrlich, ein Übernahmekandidat.
Jetzt noch?
Ja, für sowas wie eine Alphabet.
Sech Milliarden.
Also ich weiß nicht, ob das durchgehen würde, aber ich glaube, das würde so, würde es dich überraschen, wenn so ein Big Tech, Apple hat selber Apple Music, aber was hat Alphabet?
Ja, die haben
YouTube.
Ja, die haben Google Podcasts eingestellt.
Google Podcasts eingestellt. Das.
Aber ob denn das
16 Milliarden würde es dich überraschen?
Plus. Ja. Doch.
Ja?
Tatsächlich würde mich das, also hier würde es mich tatsächlich überraschen, weil es auch nicht so zum Kerngeschäft von Alphabet.
Aber wie viele Menschen würdest du noch dazu kriegen in deinen Google-Kosmos? Ich glaube nicht, dass sie dieses Musikthema komplett irgendjemanden überlassen wollen.
Naja. Also das bleibt zu beobachten. Ich
Ich traue mich nicht daraus, jetzt eine Spekulation zu machen bis Ende des Jahres.
Ich könnte jetzt die Antithese dazu machen, aber das ist wahrscheinlich dann auch zu leicht bis Ende des Jahres, den Punkt abzustauben.
Marcel geht bis Ende des Jahres nochmal auf Toilette. Gewonnen.
Okay, cool.
Kommen wir zu mein Flop der Woche. Und Marcel, ich möchte mit dir jetzt eine, wie nennt man sowas, wenn man jemanden sagt, schließ die Augen, ich nehme dich mit auf eine Reise. Ich nehme euch jetzt alle mit auf eine Reise. Solltet ihr Auto fahren, bitte nicht die Augen schließen. Oder joggen oder euch irgendwie betätigen.
Dann auch nicht. Auch blöd, wenn man gegen Kinderwagen läuft. Und so.
In den Wäldern im Osten des US-Bundesstaates Pennsylvania herrscht Ruhe. Ein paar verschlafene Dörfer schlängeln sich an den Landstraßen entlang. Ansonsten regiert hier die Natur. Doch du fährst mit deinem Pickup-Truck oder mit deinem Cybertruck von Tesla. Da ist es noch ruhiger. Und du kommst an in Carbon County. Und du merkst, deine Idylle, dein innerer Frieden wird gestört. Nämlich am Fuße des Lake George State Parks befindet sich die Panther Creek Power Plant.
Okay.
Düdüm. Es ist ein Kraftwerk, das Strom erzeugt. Das ist ja eigentlich eine wunderschöne Sache. Aus Kohleresten und keineswegs ein herkömmliches. Die Unmengen, die hier an Energie produziert werden, fließen in tausende Rechner des Konzerns, dessen Tochterfirma das Kraftwerk betreibt. Und sie verdienen sein Geld, womit, was denkst du?
Mit dem Schürfen.
Von Bitcoin. Und um den Strom für ihre Anlage zu generieren, verbrennen diese sogenannten Mining-Firmen Gas, Kohle oder sogar Kohlereste aus Abraumhalden. Und das ist natürlich eigentlich der Tod für die Natur. Und wären Bitcoin-Unternehmen zusammengenommen ein Land, hätten sie einen Energieverbrauch, wären sie weltweit auf Platz 33. Sie wären noch vor den Niederlanden. Und jetzt wissen wir, am Wochenende gab es ja das, hast du die Korken eigentlich knallen lassen, das Mega-Event, das Bitcoin-Halving. Alle feiern's. Weißt du, was das eigentlich bedeutet bei diesem Halving?
Ja.
Dabei, es halbiert sich jetzt die Belohnung für das Schürfen neuer Bitcoins.
Ja, genau.
Also es können seit dem Wochenende gibt es nur noch die Hälfte.
Ja gut.
Das heißt natürlich, der Preis muss steigen.
Ja, und die Oberpreis, aber sollen ja die Anzahl.
Genau, aber die Leute werden natürlich dann immer noch weiter und weiter und weiter diese Scheiße schürfen.
Solange es sich halt noch lohnt.
Ja. Und es ist ziemlich krass, weil jetzt verdoppelt sich natürlich auch die Zeit, bis man so ein Bitcoin hat. Das heißt, man braucht eigentlich doppelt so viel Energie. Und Forscher schätzen, dass der Abbau eines einzelnen Bitcoin im Jahr 2021 schon 126 Mal so viel CO2 ausgestoßen hat wie im Jahr 2016. Und Bitcoin Mining sei auf Millionen spezialisierter und energiehungriger Computer angewiesen, um seine Blockchain zu sichern. Das ist nicht nachhaltig. Das ist, und ich warte auf den Tag, wann dieses ganze Konstrukt hier zusammenbricht.
Okay.
Also ich bin auch ziemlich sicher, dass es irgendwann passiert, weil irgendwann werden auch hier Regierungen einschreiten und das ganze Thema regulieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das hier noch jahrelang so weiter akzeptiert, dass man hier Kohlereste verbrennt.
Ach, ich glaube, da gibt es auch noch andere Baustellen auf dieser Welt, die ähnlich bedenkenswert sind. Also insofern, ich glaube da, wenn es sich nicht mehr lohnen wird zu schürfen, dann wird das quasi Bitcoin endlich auf eigenen Beinen stehen und dann mal schauen, wo sich denn die Entwicklung hinzieht. Aber ja, du, ich bin da jetzt gar nicht so kontra, aber auch nicht so für. Ich würde es für mich meiden, aber kann auch jeden verstehen, der ein bisschen teilhaben möchte. Aber wie gesagt, sauber, dass das ganze Thema nicht sauber ist, ist auch klar. Aber was an dieser Welt ist denn eigentlich komplett sauber?
Du.
Ich war heute früh duschen, das stimmt.
Siehst du?
Ja, okay. Sollte passen. Mein Flop der Woche ist...
was ist denn jetzt los? Flop?
Ja, super, also zumindest war es Super Micro Computer, denn die Aktie ist um ein Viertel eingebrochen.
Warum?
Und das war zwar noch was vom letzten Freitag, aber das muss man so schon mal nochmal mitbringen. Denn der Grund hierfür war, und das ist jetzt eigentlich eine spannende Geschichte, da viel Raum zur Interpretation jetzt hier mitgeliefert wird, die Vorabbekanntmachung der Quartalszahlen bleibt aus dieses Mal. Denn sonst war es so, dass Supermicrocomputer immer ein paar Tage vorher, einen gewissen Intervall vorher, immer vorher gesagt hat, ja, so sehen unsere Quartalszahlen etwa aus, ne? Die richtigen Zahlen, die kommen dann an dem Tag. Und da gab es immer schon so einen Vorgeschmack, dass die Investoren sehen, ach Mensch, krass, also die Entwicklung ist ja üppig. So, und diesmal ist es ausgeblieben. Und die kommen ganz normal am 30.04. werden dann die Quartalszahlen vorgestellt. Und ja, jetzt ist das natürlich ein Interpretationsspielraum, was vieles bedeuten kann. Also hier wird natürlich vom Markt die Nervosität erstmal eingepreist. Minus 25, ein Viertel der Market Cap ist hier baden gegangen, weil die Investoren wahrscheinlich nervös wurden. Einfach aufgrund dessen, dass man wahrscheinlich jetzt hier entweder nur schlechtere Ergebnisse hat als erwartet oder zumindest im Rahmen der Erwartungen. Und das würde dann natürlich bedeuten, dass vielleicht diese extrem hohe Bewertung, die zeitweise eingesetzt war, abgebaut wird. Aber gut, das wäre jetzt in meinen Augen auch durchaus eingepreist. Und jetzt bin ich gespannt, ob das wirklich gerechtfertigt war oder ob Supermicrocomputer einfach gesagt hat, ja mein Gott, wir haben tolle Ergebnisse, aber wir müssen jetzt nicht immer diese Option ziehen, das schon vorher bekannt zu machen. Es kann ja auch ein strategischer Grund sein. Es kann relativ viele Gründe haben. Was wir wissen ist, dass Rechenzentren weiterhin sehr stark laufen, dass die Nachfrage nach Rechenzentren auch enorm hoch ist. Jeder baut welche und es wird auch noch nicht ausreichen. Insofern glaube ich schon, dass Supermicrocomputer hier eher eine Chance als ein Risiko ist. Aber man muss halt diese Volatilität aus- oder abkönnen und auch aushalten können. Und hier sieht man ganz klar, Supermicrocomputer hat sich jetzt Anfang dieser Woche ja schon ganz gut wieder erholt. Erstmal im Rahmen, dass wieder Käufer hier reingekommen sind. Ich finde die Bewertung, wenn man es langfristig sieht, vielleicht gar nicht so dramatisch. Einfach schon aufgrund dessen, weil man natürlich sieht, dass die nächsten, ja wahrscheinlich auch das nächste Jahrzehnt mit einem gewissen Rechenleistungs-Upgrade und natürlich auch mit einer Art Wettbewerb stattfinden wird. Und da wird Supermicrocomputer immer mit teilhaben. Und deswegen, ja, sehr spannende Geschichte, was einfach nur eine ausbleibende Nachricht bewirken kann.
Ich mache eine Spekulation draus.
Okay.
Supermicrocomputer wird Ende, also Dezember, wenn wir auflösen, unter $500 stehen.
Unter?
Ja.
Oh, okay.
Ich glaube, wie du schon sagst, hier wird gerade viel eingepreist. Und ich glaube, hier sind viel zu viele Zittrige drin. Also, dass das Unternehmen gut ist, keine Frage, machen wir einen Haken dran. Mhm. Aber ich glaube, hier sind zu viele Zittrige drin. Und irgendwann, wenn die Messe hier gesungen ist und das geht vielleicht nochmal 10-20% runter, dann gehen die nächsten wieder verkaufen.
Okay,
das ist mal eine spannende. Du sagst ja, ich habe geguckt, sie werden dieses Jahr nochmal über 1500 stehen.
Ja.
Gut, also 2, 3, 7, nur einer kann es am Ende werden.
Genau. Und am 30.04. sind wir schon das erste Mal wieder ein Stück weit schlauer.
Genau, also SMCI wird dieses Jahr, Klammern Dezember, unter 501 Dollar stehen. Ausrufezeichen. Ich bin gespannt. Hast du schon eine Spekulation?
Nein, aber wir haben ja noch eine. Gott. Aus dem Hut zaubern lassen. Ja.
Dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum Depot-Roast.
Oh ja, spannend.
Und Marcel, bevor es losgeht, wie gesagt, immer den Disclaimer, wenn ihr dabei sein wollt, Instagram, da könnt ihr uns erreichen. Und du wolltest uns mal kurz vorlesen, wer oder was ist denn heute hier dran und hat uns sein Depot gesendet.
Genau, der liebe Nils hat so einfach mal losgeschickt, das Depot, und da haben wir gedacht, okay, das nehmen wir heute mit rein. Und tatsächlich bedankt er sich natürlich für unsere Arbeit und wir helfen ihm sehr. Und das ein paar Hintergründe zu ihm eben. Ne? Mit der Strategie, die wir laufen, auf Dauerläufer zu setzen, kann er sich gut identifizieren.
Sehr gut.
Er versucht, diese in Korrekturen einzusammeln und in Tranchen von anfangs 250 Euro bis jetzt dann circa 500 Euro aufzusammeln. Und dadurch sind eben manche Aktien wie Pepsi schon etwas größer.
Ja.
Wir haben jetzt dann gleich im Depot sehen. Und andere wiederum noch nicht ganz so groß, einfach weil natürlich immer auch die Rücksätze dann immer zum Einstieg oder zum Nachkauf anregen. Er hat ein relativ großes Depot mittlerweile. Das möchte er gar nicht so groß eigentlich weiter ausbauen, sondern eben relativ auf dem Niveau halten, aber eben immer wieder nachsetzen in weiteren Tranchen. Und genau, das sind so die Punkte. Wenn er irgendwo eine Chance sieht, kauft er eben nach. Und dann sind eben so potenzielle Neukäufe, wie es jetzt hier, ich sag mal, kleine Positionen, die wir heute gar nicht mit großartig benennen, mit dabei, die eben jetzt erst groß werden sollen. Genau, das so das rundherum zu seinen Werten und seinem Kauf. Und ich finde, wir könnten direkt auf das Depot schauen. Und da würde ich gleich mal eins sagen. Cash Balance 10%. Hier ist die Kriegskasse schon mal auf frei. Für
eine große Position. Das finde ich aber sehr gut, auch in solchen Zeiten. Hier würde ich tatsächlich mir wirklich ein Tagesgeld suchen. Es gibt ja welche, die zahlen 4%. Das dort einfach auch drauf.
Ja, je nach lassen. Broker gibt es ja auch da schon direkt was. Ne?
Wir stellen das gesamte Depot auch nochmal auf Instagram. Könnt ihr euch dann nochmal anschauen. 40 Positionen sind im Moment dabei. Und wir starten mit der größten Position. Wir gehen durch bis wie viel Prozent?
2.
Okay. Und wir starten, wollen wir von unten nach oben oder von oben
von
nach
oben? Nach unten.
Von oben nach unten. Größte Position. Und da ist er 2% im Plus, ist Pepsi. Pepsi natürlich der Food Allrounder, Food and Snacks weltweit, wenn man da einen Fuß drin haben möchte in der Tür. Ich habe ja auch meine General Mills Position aufgelöst. Pepsi bleibe ich aber weiterhin investiert, weil ich glaube, die Leute gönnen sich auch immer mal noch Snacks etc. schneller als hier Frühstücksflocken.
Ja.
Pepsi auch mit SodaStream, selber Kunde, eigentlich ein cooles, großes Unternehmen, solider Dauerläufer, Dividendenwachstumswert. Hier ist es natürlich meines Erachtens nach sehr wichtig, auch wenn man nachkaufen will, auf die Charttechnik mitzuachten. Das ist aber für mich auch wirklich so eine Aktie, wenn die in der Seitwärtsphase ist, hier könnte man dann wieder einen Sparplan starten.
Das stimmt, da kann man einfach wieder umschichten auf den Sparplan und dann wieder nachkaufen. Das hat er ja schon ordentlich auch gemacht,
genau.
Deswegen ist ja die Positionsgröße da schon recht groß. Hier gibt es offensichtlich immer mal so Einstiegsmöglichkeiten, die man nutzen kann. Vielleicht noch hier kurz dazu gesagt, jetzt erst jüngst die Quartalzahlen sehr gut, muss man insgesamt sagen.
Ja.
Verwundert es, warum die Prognose nicht wirklich hochgesetzt wurde, weil hier war schon wirklich deutlich über den Erwartungen. Das ja, wäre mal interessant, warum man da nicht mit anhebt fürs Gesamtjahr. Dann geht es weiter mit LVMH.
Sind wir beide investiert?
Also, nö.
Du nicht?
Nö, ich bin bei LVMH nicht investiert. Nee.
Achso, ich bin investiert.
Du bist investiert, genau. Aber ist ja egal.
Gib's auch nicht mehr her. Genau. Geiles Luxusunternehmen, breit aufgestellt in verschiedenen Bereichen, ob es Schmuck ist, ob es Getränke sind, ob es natürlich auch Kleidung ist, Koffer. Ja. Überall mit dabei, alles, was die Leute für sie ein Statussymbol ist. Ich habe letztens auch wieder überlegt, gestern war das, an welchem Zeitpunkt in meinem Leben, also wie viel Geld müsste ich verdienen, um mir zum Beispiel eine Rolex zu kaufen oder einen Porsche? Ich kann das gar nicht definieren.
Ich würde es mir nie kaufen.
Also es ist wirklich sowas.
Egal wie reich ich wäre.
Aber es war interessant, ich habe da auch mit ein paar Kollegen drüber gesprochen. Zum Beispiel, wo ich völlig schmerzfrei so ein bisschen bin, ist bei mir Urlaub. Also wenn das ein geiles Erlebnis ist, dann kann ich da Unsummen für bezahlen, wo ich bei anderen Sachen völlig knauserig bin.
Ja. Also, dein Luxus ist quasi Urlaub.
Ja, wirklich. Ja, naja, also da, das ist für mich die Auszeit, den Stecker ziehen, Erfahrungen sammeln. Das hast du sowas im Leben, wo du sagst, Zigaretten, Alkohol, okay, genau, und noch was? Ja. Glücksspiel. Nee, hast du was im Leben? Aktien.
Ja, zum Beispiel.
Egal, was die Aktie kostet, ich kaufe.
Rein, ne? Das stimmt. Ja, das, nee.
Nö, ansonsten. Also abseits der Aktien hast du etwas?
Ich würde mich schon als generell sehr budgetorientiert. Also ich schaue schon sehr gerne nach dem Preis.
Und eigentlich
bei allem tatsächlich, ja. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt irgendwo ausufere.
Wo du mehr elastisch bist?
Naja, am Ende des Tages, wenn es nicht anders geht, wird man es bezahlen müssen, das ist klar, aber
also du schaust
dann
nochmal nach.
Ich würde schon vorher schauen, wo man vielleicht noch was,
okay.
Also da geht es auch nicht nur um ein paar Euro, sondern schon, wo es wirklich zum Unterschied macht, ne? Ist klar. Aber LVMH, wenn Luxus, dann
ja.
LVMH, ganz klar. United Health ist die nächste
da Position. Da bist nur noch du investiert.
Da bin ich investiert, werde es auch nicht mehr
hergeben. Also ich bin raus bei knapp 10%.
Ja, klar. Nee, kann man nachvollziehen, an sich ist ja gut. Ich bleibe da jetzt drin, weil das natürlich eine tolle Aktie ist, die auch wirklich weiter stark vorangehen wird. Sind Branchenprimus, keine Frage. Also ich glaube, die sind in einem Depot nie ein Fehler.
Otto, das ist auch eine geile Aktie.
Zuletzt natürlich ein bisschen schwierig unter Druck gekommen, aufgrund der Unsicherheiten, da was sie selbst in der Prüfung haben. Aber da würde ich jetzt auch nicht allzu sehr, ich meine, ich habe verkauft, weil ich gute Gewinne hatte. Dachte mir, gut, ist jetzt nicht so dramatisch. Kann man ja wieder reingehen, ein bisschen Klarheit drin ist. Aber am Ende des Tages auch langfristig natürlich ein wichtiges, gutes Geschäftsmodell.
Costco. Mega. Top. Mega. Also ich frage mich auch immer, warum ich da eigentlich nie rein bin.
Ja.
Das ist eine Aktie, die ganz entspannt eigentlich steigt. Nächste Aktie bin ich auch raus. Also wie gesagt, mit Depot-Update in den Shownotes lohnt sich. Ist nämlich Air Products and Chemicals. Hier warte ich auf den Einstieg bei Linde. War einfach ein bisschen, man sieht so viel Air Liquid und Linde auf den Straßen und dann steige ich beim dritten ein. War ein bisschen irrational.
Okay. Ja, aber ich glaube trotzdem langfristig kein Fehler. Ja. Ne? Air Products ist ja trotzdem ein starkes Unternehmen. Ja. Sicher jetzt gerade ein bisschen unter Wasser noch, aber am Ende des Tages wird es trotzdem passen. Ne? Also glaube ich,
ja,
ist auch nicht der große Fehler, den man jetzt hier irgendwo ansprechen sollte.
Machen wir weiter mit Danner hier. Hier sind wir beide investiert.
Können wir eigentlich nur so beipflichten.
Sehr Shareholder, sehr, dadurch, sie sind halt so voll auf diesen, mit dem Danner hier Business System auch sehr Shareholder Value orientiert. Das lieben wir ja natürlich.
Absolut.
Sherwin-Williams. Nicht mein Investment.
Nee, meins auch nicht so. Ist nicht so, also meine
aber
Branche
20%
ist, ja,
plus.
Ist ja ein Chemieunternehmen.
Ja,
ja, es läuft gut, ne? Lacke, Baustoffe und so weiter und so fort. Kann man sich mal anschauen. Ist da natürlich auch immer breit gefächert, keine Frage. Aber wäre es tatsächlich eher nicht. Also würde ich jetzt nicht so fühlen als Geschäftsmodell, wäre jetzt nicht ja so meins, aber kann es natürlich jeden oder nachvollziehen, wenn es hier zur Chance kommt. Dann kommen wir zur Eisenbahngesellschaft. Norfolk Southern.
Mega, also ist er auch. Ist so ein Teilzykliker, aber ich glaube langfristig, das ist für mich auch viel mit die Zukunft. Autonomes Fahren der Züge mit grünem Strom. Also ich glaube, man kann hier wirklich viel, viel CO2 sparen, auch in diesem Sektor.
Ja, klar.
Dank diesem Sektor. BlackRock, brutales Unternehmen, brutale Macht natürlich, muss man auch einfach sagen. Sie sagen zwar immer, ja, wir verwalten ja nur das Geld der Kunden, aber sie sind schon sehr aktiv auch auf Hauptversammlungen etc. Weißt du, wo man das dieses Jahr sehr stark gesehen hat, dass BlackRock nicht nur der passive Anleger ist? Bei Disney. Weil BlackRock hat sich nicht, andere ETFs und Fonds haben sich enthalten, in dieser, die wirklich sagen, wir legen Vanguard zum Beispiel, wir legen passiv an, haben sich enthalten, als es ging, Pelz gegen Eiger. BlackRock hat nicht veröffentlicht, wie sie sich entschieden haben.
Also haben sie sich irgendwo entschieden, ja. Das
stimmt. Die Nasdaq, eine tolle Börse. Ich bin ja auch ein Riesenfan von Börsen. Ich ärgere mich ja am allermeisten, dass ich die Euronext verpasst habe. Die war ja bei, ich glaube, wir hatten mal darüber gesprochen, da war die bei 4% Dividende, KGV von 12 und jetzt to the moon.
Ja, das ist
to auch the moon,
völlig
wirklich
vorbeigegangen, muss ich zugeben. Ja, also gut gelaufen auf jeden Fall. Aber auch Nasdaq, muss man sagen, gut angelaufen. Ja. Gibt es jetzt auch nicht viel zu meckern, würde ich auch unterschreiben. Das erste Unternehmen, wo ich jetzt tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen hätte, ist Haier Smart Home.
Ich muss dir aber eins gestehen, Marcel, ich habe einen Haier Waschtrockner.
Ja,
es und gibt das auch Ding
gute
läuft.
Kühlschränke. Und ja,
das, gut, das, aber das läuft, ja.
Ich meine, am Ende des Tages, das sind so Produkte, die sollten laufen. Ja. Also ich kenne kaum einen, der alle drei Jahre
eine neue Waschmaschine holt. Ich habe das erzählt in meinem Bekanntenkreis. Ich habe einen Haier gekauft. Oh Gott!
Okay.
Kaputt! China!
Ach so, nee, das hätte ich jetzt dahin gar nicht so gesehen. Also da, ich glaube einfach, Qualität ist ja da keine Frage, aber das, wo ist das USP, sehe ich? Da sehe ich halt keinen, ob es jetzt ein LG, Samsung,
Waschmaschine zum Investieren nimmt. Auf gar keinen Fall.
Genau, aber ich meine, das sind alles Produkte, die halten trotzdem ordentlich lang und machen das, was sie machen sollen. Ist ja auch keine Rocket Science mehr in der Waschmaschine. Ne? Da kannst du ja maximal ein paar Verbesserungen ansparen. Ja. Und klar gibt es immer noch ein paar Geräte, die vielleicht nicht so lange halten, aber generell wüsste ich jetzt nicht, warum Haier Smart Home da jetzt eine bahnbrechende Investition wäre. Aber die Entwicklung gibt mir recht, das ist ja auch völlig in Ordnung. Wäre bloß nicht meins.
ADP, spannender Dauerläufer. Anta Sports, boah, ja, da sind wir beide bei Nike mit dabei. IDEX, glaube ich, ist super spannend, weil natürlich auch hier das ganze Thema Tests, Lebensmittel etc., das kommt. Aber auch hier eine Aktie, die sehr gut bewertet ist, sportlich bewertet ist. Hier glaube ich auch, sie konsolidiert ja eigentlich immer so auf diesem Niveau. Hier wäre auch ein super Sparplan, langfristiger mit drin.
Ja.
AstraZeneca hat jetzt gerade die Dividende erhöht.
Stimmt.
Mhm. Kann man machen. Hier ist natürlich immer wichtig, wenn man in sowas investiert, wie ist die Pipeline, wo wollen wir hin, wann laufen die Patente aus etc. Hershey's, sind wir auch beide voll mit dabei.
Genau, bin ich auch völlig überzeugt.
Ich glaube auch hier, wenn der Kakaopreis runterkommt, dann ist diese Aktie könnte richtig loslaufen.
Genau, eins haben wir noch vergessen, Mettler Toledo.
Oh, Entschuldigung.
Ganzen Thema Wagen und also schon präzisere Geschichten.
Also
industrielle Wagen, Produktionsausrüstung, Prozessanalytik und so weiter. Ja. Also wirklich sehr breit gefächert, auch ein Unternehmen, was da sicherlich zu Recht in einem Dauerläuferdepot sich wiederfinden kann.
Accenture, IT-Beratung braucht man, die machen auch sehr viel mit KI. Niebe auch stark runtergekommen, ich glaube hier auch, weil sie machen ja auch viel so Kamine etc. Und ich glaube, die Leute bauen sich auch aufgrund der Preise, CO2 etc. weniger Kamine in ihre Häuser. Und es ist ja auch immer etwas, was einfach brutal stinkt. Also, ja, sobald es draußen einmal kalt ist, kannst du das Fenster bei uns in der Nachbarschaft nicht mehr aufmachen, weil alle, muss Feuer machen. Oh, ja, okay. Wirklich, ey.
Ja, Kamin ist ja das eine, aber das andere ist natürlich Wärmepumpen und Co.
Ja.
Und klar, das da ist natürlich noch so ein Thema.
Da ist aber meine Investmentidee von letzter Woche richtig angesprungen schon. 5%.
Ach, guck an. Ja.
Schauen wir uns gleich.
Kurz noch zu Accenture, weil du ja so schnell drüber gerutscht bist. Weil zuletzt hieß
wir haben
ja
immer so viel Zeit.
Das stimmt, aber zuletzt haben wir ja drüber gesprochen gehabt, dass Accenture ja, ich sag mal, nicht ganz so berauschend war.
Ja.
Insofern könnte es jetzt mittlerweile wieder spannend gewesen sein, wenn sie jetzt doch wieder so ein bisschen den Boden bilden. Also für alle, die da schon immer mal gelauert haben, sollte man das vielleicht mal noch mit erwähnt haben. Ja, dann Carl Zeiss Meditec, Top-Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand. Finde ich auch nur nahelegen. Rollins Top. Ja, also auch ein Unternehmen, was ich sehr, sehr stark finde.
Public Storage, auch richtig cool. Ja, ja. Auch mal so ein bisschen so ein kleiner Nebenwert, aber eine spannende Read.
Ja, Starbucks, sind wir beide. Mit American Apartment finde ich super spannend. Geile Read auch, werden auch von Zinssenkungen stark profitieren. Ja. Dann sind wir im Northrop Grumman, natürlich im Rüstungsbereich. Auch das darf hier oder fehlte hier nicht.
Ja.
Ansonsten geht es dann weiter eben noch mit weiteren Unternehmen, die auch sind wir im Tech-Sektor, ne, Alphabet, Waste Management, Apple, aber alle das dann unter 2%. Auch alles spannende Unternehmen, die da richtig gut reinpassen, wie ich finde. Und jetzt bin ich gespannt, Philipp, was würdest du ändern oder mitgeben?
Ich würde vielleicht nur Zykliker Sherwin Williams raushauen. Higher. Antasports. Ja. Niebe wahrscheinlich auch. Was würde ich mitgeben hier? Das ist eine gute Frage. Richtig schön. Also, ich würde die ersetzen. Sherwin Williams würde ich durch Paychex ersetzen.
Okay.
Was mir hier auch noch fehlt, ist Cybersecurity. So ist irgendwie so gar nicht mit dabei. Nee, weil ich würde Antasports und Higher Smart Home würde ich durch Digital Realty Trust ersetzen.
Mhm. Guter Punkt.
Und Niebe würde ich ersetzen mit Prologis.
Ja. Genau. Ja, also die, die du angesprochen hast, die würde ich tatsächlich auch ersetzen. Ich sag mal, welchen Dauerläufer man dann nimmt, ist fast schon egal. Klar, was er schon gut macht, ist wirklich auch zu schauen, in welcher Branche er dabei ist. Ich würde auch AstraZeneca auf den Prüfstand stellen. Ich würde da eher einen anderen Pharma.
Vielleicht eine Johnson & Johnson.
Genau, ich würde, ja, oder vielleicht gibt es auch noch andere, aber unter anderem bin ich jetzt bei Astra nicht ganz so überzeugt. Liegt aber daran, dass ich jetzt nicht ganz so den Bezug dazu habe. Vielleicht weiß er da auch mehr, ne? Keine Frage. Also, ich finde es insgesamt trotzdem ein Top-Depot und so kann man sich aufstellen für die Zukunft. Kann er langfristig so halten. Ich glaube, der wird er langfristig auch viel, viel Freude mit haben.
Wie gesagt, auf Instagram stellen wir es euch nochmal in Gänze.
Genau, jetzt dürfen wir uns die Aktie der Woche noch anschauen.
Oh yes. Und es ist geworden natürlich ein Unternehmen, in welches ich investiert bin. Bei dir steht es jetzt auf der Strong Buy List.
Jetzt auf jeden Fall nach MSCI. Den Quartalzahlen. MSCI hat ein bisschen überrascht und zwar negativ, denn die Aktie kam stark unter Druck, -14%. Die höheren Ausgaben belasteten das Ergebnis im ersten Quartal. Die Betriebskosten stiegen um 22%. Das ist schon viel. Und der Grund dafür, so der CEO Fernandes, die erhöhten Stornierungen spiegelten eine Konzentration ungewöhnlicher Kundenereignisse wider, darunter eine große Fusion unserer Bankkunden. Wir bewältigen diesen Druck und gehen nicht davon aus, dass es weiterhin so viele Absagen geben wird. Ich glaube, persönliche Meinung, das ist ein Einmaleffekt, was wir hier gesehen haben in dem ersten Quartal, aufgrund genau einer so großen Fusion, was man dann vielleicht auch einfach merkt. Man sollte die Charttechnik beachten, weil der Aufwärtstrend erstmal gebrochen ist. Hier ist jetzt richtig Druck drin, auch vor allem, weil auch sehr hohe Volumina verkauft wurden. Insofern abwarten, bis hier ein Boden kommt und dann kann man hier durchaus zuschlagen oder, wie wir es heute schon mal gelernt haben, der Sparplan könnte hier eingreifen.
Ich bin super entspannt bei dieser Aktie, weil diese Aktie war schon immer teuer. Und wenn irgendwas passiert, womit der Markt nicht rechnet und das war jetzt halt einfach so, dann war auch klar, dass diese Aktie erstmal plumpst.
Und natürlich, weil Charttechnik Trend gerissen ist, natürlich nochmal ein Verkaufssignal extra, ne?
So, und wann die plumpst, jetzt ist es halt mal soweit. Ich denke gar nicht im Traum daran, mich von dieser Position zu verändern, weil ich sehe es ja jetzt auch so bei mir. Wir predigen ja viel, auch immer Sparpläne etc. Und jetzt bin ich ja an so einem Punkt in meinem Leben angekommen, du weißt, Haus, Kind etc., wo ich sage, naja, ich will eigentlich viel mehr das, was ich habe, ein bisschen ausbauen mit Nachkäufen, aber ich will nicht mehr so viel, ich will mir mehr Zeit für andere Dinge im Leben nehmen.
Ich will dich langsam zur Ruhe setzen.
Genau, jetzt ist es soweit. Jetzt
ist es soweit.
Und werde meine ETF-Sparplanquote deutlich erhöhen. Und das ist einfach so der Punkt, auch mit den ganzen Rechnereien von letzter Woche, wo ich sage, das ist auch so ein Shift kommt da vielleicht auch irgendwann bei jedem Mal im Leben. Und wenn ein Unternehmen, ja, Marcel, ich mache mal kurz noch den Podcast-Check auf, eine Bruttomarge von 82% hat, eine operative Marge von 54%, das heißt, von 1 Milliarde Umsatz bleiben 540 Millionen Euro hängen.
Da die Interest Coverage, sein, ne?
Ja, sie sind relativ hoch verschuldet, aber sie haben eine Cash-Conversion von 100,3% und eine Gesamtkapitalrendite von 34,6%. Damit gehören sie meines Erachtens nach auf jede Watchlist. Und ich würde auch sagen, wir machen jetzt ganz flotti, gucken wir uns
Unterstützungen, $450 und 386, sollten die nochmal getroffen werden, bin ich auch voll dabei.
Aktualisieren wir einmal unsere Watchlist, haben wir vor dem Podcast gemacht. MSCI ist, wie gesagt, jetzt mit dabei und sie sind voll in der Nähe von dem 52-Wochen-Tief. Ich, wie gesagt, ich werde bestimmt nachkaufen. Ich kaufe ja immer den schlechtesten des Monats nach und aktuell ist der MSCI, bietet sich ein Battle mit Prologis. Aber was ich auch interessant finde auf der Watchlist, die Watchlist gibt es kostenlos in den Shownotes, ist Apple ist in der Nähe von einem 52-Wochen-Tief. Also hier wird eingepreist, dass Apple kannst du bald zumachen.
Ja, China läuft halt gerade nicht so.
Ja, aber es sind interessante Unternehmen dabei. Monster, Factset, Pepsi, J&J, Starbucks, Unilever, Zoetis, Apple und viele MSCI. Mehr. Und wir haben insgesamt jetzt schon auf dieser Watchlist jetzt 46 Unternehmen. Schreibt uns gerne, wir schauen uns alle einmal an. Wichtig ist, das müssen natürlich Unternehmen sein, die herausragend sind.
Meine Spekulation diese Woche ist, Weißwurf wird bis Ende des Jahres nochmal 20% Kurszuwachs erfahren. Und die sind auch gleichzeitig noch meine Investmentidee in dieser Woche. Denn ich finde, starkes Wachstum trifft auf eine ganz ordentliche Bewertung, also eine attraktive Bewertung. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es auch in meinem Depot noch landet.
Warten Sie bitte ganz kurz. Also Google Finance.
Ja.
Wir müssen das direkt einloggen. Ja. In Dollar oder in Euro?
In Dollar bitte.
Okay. Wie möchten Sie bezahlen?
In Dollar bitte.
Mit Weißwurf?
Mit Weißwurf gleich hier drauf.
155,93.
Was habe ich gesagt? 20%, ne?
Ja. Ja. Und Hut ab, Investmentidee. Also auch nochmal 237, Marcel. Ist Pfizer.
Dann würde ich schon mal die Quartalszahlen einläuten für die nächste
Woche. Stopp, ich muss ja auch noch meine Investmentidee raushauen.
Ach, ich dachte, du hast schon so viele genannt.
Meine Investmentidee, machen wir es kurz, kannst du es dir denken?
MSCI.
Ja.
Deswegen dachte ich mir, es ist eigentlich relativ naheliegend, da, ja, warum nicht, ne?
Ach so, und ganz kurz, auch wenn man unseren Investmentideen, und deswegen sollte man das auch auf gar keinen Fall machen, gefolgt ist seit Anfang des Jahres, hätte man, also wenn man jede Woche 1.000 Euro nach unserem Schema oder nach unseren Ideen investiert, hätte man grundsätzlich gesehen, was denkst du, Geld verloren?
Ja.
Oder nicht?
Plus minus null.
Nein, plus 0,83%. Man hätte jetzt schon 30.000 Euro investiert und hätte jetzt unfassbare 30.250. Also ob man das machen möchte oder nicht. Top-Aktie ist die Airlease Corporation mit 20%, ja. Mhm. Natürlich da wahrscheinlich auch, haben die vielleicht auch viele Airbusse im Angebot.
Airbusse.
Mhm. Könnte natürlich sein, ja.
Kann sein.
Grindr und Hoke Outliners, Palo Alto Networks, Sixt und Synopsys und ganz unten dabei Hims & Hers, Tesla, Pfizer und Enphase sowie Nike. Und Flix Mobility sind ja noch nicht an der Börse. Also auf keinen Fall nachmachen, ist aber mal nochmal eine spannende Sache.
Ja.
Kommen wir zum Podcast-Check auch nochmal, also auf der Watchlist. Danner hier, Philip Morris ist drauf, Flatex nehmen wir auch mit rein, auch für die Community oder nicht, was sagst du?
Ja, ja, klar.
Okay, und MSCI und jetzt, Marcel, erleuchte uns bitte mit den Quartalszahlen.
Ja, ist natürlich die Hochsaison, nächste Woche auch mit Domino's am Montag zum Beispiel, auch SoFi wird berichten, dann am Abend die Zahlen von Logitech, F5 Networks, Dienstag Eli Lilly, Samsung, Coca-Cola, McDonald's, Amazon, AMD und Stryker sowie Starbucks und Mondelez und noch viele, viele mehr. Mittwoch Mastercard, Pfizer, Airbus, ATP, Qualcomm, DoorDash und Cognizant ist auch dabei. Novo Nordisk wird Zahlen präsentieren, das ist ja nach wie vor das Medikament sehr rar. Linde Group, wird berichten. Soetis wird auch sicherlich ganz spannend. Apple, Amgen, Booking, Holdings und am Freitag noch die Zahlen von Hershey. Da werden wir natürlich genauer hinschauen.
Ich glaube auch, Novo Nordisk wird nochmal überraschen, weil sie können natürlich jetzt unverschämt die Preise erhöhen. Hm. Ja, Nachfrage gering. Kannst du mal gucken, wie preiselastisch sind denn deine Kundinnen und Kunden? Am Montag gibt es Dividende von Canadian Pacific Kansas City. Dazu, was haben wir noch? Campbell Soup. Die RTL-Gruppe wird bezahlen. Am Dienstag JP Morgan Chase, L'Oreal, Stryker, Toronto Dominion Bank, Altria, Munich Re, Veralto. Am Mittwoch Verizon, AT&T, Bristol Myers, CVS, General Mills, da kriege ich bestimmt sogar noch eine.
Ja.
Inditex am Donnerstag, Merck, Bud, Santander, Bayer. Give it to me, baby.
Bayer-Dividende.
Oh yeah, es gibt 11 Cent. Und die Aktie ist ja angesprungen, war auch top im DAX, weil die CEO-Rede jetzt schon veröffentlicht wurde. Und er hat gesagt so ein bisschen, es gibt einen Weg.
Nur wann der kommt, wie der geht.
Ja, vielleicht meint er auch die Insolvenz. Ah. Freitag, UBS, Stellantis, ING, Dollarama, Pentair, Nokia. Nokia hat ja auch ein geiles neues Logo jetzt hier, wie Wendy und Ferrari.
Ja.
Marcel, ich würde sagen, wir machen nach einer Stunde 19 den Deckel drauf. Danke für alle, die so lange durchgehalten haben. Hut ab. Wir geben euch natürlich wie immer 5 Sterne. Jetzt bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen. Und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von MVI. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Ah, erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.